Lieber Ulf Christiansson, herzlich willkommen in Berlin. Ich freue mich, dich heute hier zu deinem Antrittsbesuch zu begrüßen. Ich begrüße ja nicht nur Schwedens Ministerpräsidenten, sondern gleichzeitig auch den aktuellen Vorsitzenden des Rates der Europäischen Union. Insofern fühle dich doppelt willkommen in Deutschland. Deutschland und Schweden sind enge Freunde und Partner, bilateral in der Europäischen Union und natürlich auch international. Die sehr guten Beziehungen unserer Länder sind bei unserem heutigen Gespräch wieder allzu deutlich geworden. Ausführlich haben wir über den russischen Überfall auf die Ukraine gesprochen, über die regionale Sicherheit, über den NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands sowie über eine enge sicherheits- und militärpolitische Kooperation. Der Beitritt der beiden skandinavischen Länder zur NATO wird für die Sicherheit ganz Europas einen großen Gewinn bedeuten. Und deshalb will ich ausdrücklich und an dieser Stelle sagen, wir setzen uns als Bundesrepublik Deutschland intensiv dafür ein, dass das auch schnell und zügig gelingt. Gemeinsam stehen wir deshalb auch eng an der Seite der Ukraine. Schwedens Unterstützung ist ein wichtiger Beitrag, damit die Ukraine sich gegen den russischen Angriffskrieg wehren kann. Insbesondere bedanke ich mich, dass deine Regierung Startvorrichtungen für das IRIS-T-Luftabwehrraketensystem sowie moderne Leopard-2-Kampfpanzer zugesagt hat. Neben der Unterstützung der Ukraine treibt uns im Augenblick auch die Frage um, wie wir die Wettbewerbsfähigkeit Europas stärken können. Diese Frage wird auch nächste Woche beim Europäischen Rat in Brüssel diskutiert werden. Ich begrüße es, dass die schwedische Ratspräsidentschaft auf eine langfristige Strategie drängt, um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Die EU-Kommission hat mit dem Industrieplan für den Green Deal eine erste Grundlage für diese Debatte vorgelegt. Um die Transformation unserer Volkswirtschaften hin zu Klimaneutralität zu bewerkstelligen, brauchen wir zielgerichtet und zeitlich begrenzt eine Flexibilisierung im EU-Beihilferecht. Es ist gut, dass die Kommission entsprechende Lockerungen vorsieht. Es geht darum, den europäischen Binnenmarkt als zentrale Errungenschaft der Europäischen Union zu bewahren. Deshalb darf es keinen Subventionswettlauf geben, weder in der Europäischen Union noch mit Drittstaaten. Trotzdem kann nicht alles bleiben, wie es ist. Wir brauchen mehr Tempo, unsere Genehmigungsprozesse müssen schneller werden und der Binnenmarkt in weiten Bereichen tiefer. In diesem Kontext steht die Diskussion der Reform des EU-Strommarktdesigns. Hier gilt es, eine fokussierte Reform anzustreben, die sich darauf konzentriert, die richtigen Lehren aus der Notwendigkeit der Energiewende zu ziehen und keine Eingriffe in das Design vorzunehmen, die langfristig schädlich sind. Wer grundlegend in den Markt eingreifen will, sollte erst das dann tun, wenn er mögliche Folgen des Handelns klar abschätzen kann. Und da sind wir noch nicht. Wir unterstützen Schweden auch dabei, die Verhandlungen zum Migrations- und Asylpaket in der Europäischen Union voranzutreiben. Alle Teile des Pakets sollten rasch vereinbart werden. Schließlich haben wir uns auch über den EU-Beitrittsprozess der Westbalkanstaaten sowie die Ukraine, Moldau und Georgien ausgetauscht. Alles sind Staaten, die zur europäischen Familie gehören und die wir bei ihren Reformprozessen unterstützen wollen. Für uns ist klar, dass das auch Konsequenzen für die Entscheidungsprozesse in der Europäischen Union hat und Reformen also nach sich zieht. So viel von mir. Willkommen in Berlin.
Herr Bundeskanzler, lieber Olaf, ich danke dir dafür, dass du uns heute hier so freundlich aufgenommen hast. Das ist mein erster offizieller Besuch in meiner Eigenschaft als Ministerpräsident und es ist eine wirkliche Ehre. Es gibt so viel, was unsere Länder gemeinsam haben. Zwei Länder mit großen technischen und Ingenieurfähigkeiten. Gestern Abend habe ich mich mit schwedischen Unternehmern in Stockholm getroffen und sie haben sich alle sehr begeistert geäußert, dass ich heute nach Deutschland komme. Deutschland ist wichtig, was den Handel anbetrifft, was die Geschäftstätigkeit anbetrifft, die Verteidigungsfähigkeit und die Kultur, aber natürlich auch, was europäische politische Themen anbetrifft. Und es ist eine große Freude, heute hier sein zu können. Ich bin sehr dankbar für die Gespräche, die wir heute geführt haben. Wir nähern uns ja der Halbzeit der Präsidentschaft der EU, die mein Land innehat. wichtige Themen stehen auf unserer Agenda, internationale Themen und andere europäische wichtige Themen. Die wichtigen Themen, die wir uns gesetzt haben, sind grüner, sicher und freier. Das ist das Motto, das wir uns gesetzt haben für unsere Präsidentschaft der Europäischen Union. Und wir haben wirklich viele wichtige Themen auf der Tagesordnung, noch für die nächsten Wochen und auch Monate. Aber die Zeiten stellen Europa vor große Herausforderungen und natürlich auch die Ukraine, das versteht sich von selbst. Wie der Bundeskanzler bereits angedeutet hat, wir werden weiterhin die Ukraine unterstützen. Es ist notwendig, dass Putin begreift, dass es ihm nicht gelingen wird, mit seinem Angriffskrieg und seinen imperialistischen Zielen erfolgreich zu sein. Das sind wichtige Worte für viele europäische Länder zu diesem Zeitpunkt. Gemeinsam investieren wir in europäische Sicherheit. Und deshalb möchte ich meiner Dankbarkeit Ausdruck geben und dem Bundeskanzler persönlich danken für seine Führungsrolle und der Unterstützung bei der Bereitstellung von Leopard 2 Panzern, die wir ja auch bereitstellen wollen und die wir nun der Ukraine auch, wie wir der Ukraine auch mit Hilfe von IRIS-T-Startvorrichtungen unter die Arme greifen. Wir danken Deutschland auch für die Unterstützung für die Beitrittsabsichtung Schwedens und Finnlands zur NATO. Das ist wichtig für uns, kurzfristig und langfristig natürlich auch. Dass alle unsere Freunde in der baltischen Region im selben Bündnis versammelt sind, wird die Sicherheit in unserer unmittelbaren Nachbarschaft verstärken. Schauen Sie sich doch einfach mal die Landkarte an. Dann sieht man auch, warum all diese Staaten Bündnismitglieder der NATO sein sollten. Der Bundeskanzler und ich hatten heute auch Gelegenheit, über die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union zu sprechen. Eine Frage, die zu lange vernachlässigt wurde. Natürlich gibt es noch drängendere Themen auf der Tagesordnung der EU. Krisenmanagement ist eine Kernkompetenz der EU geworden. Aber wir müssen dennoch die langfristigen Themen gleichzeitig angehen. Und dazu gehört die Wettbewerbsfähigkeit. Das ist auch eine wichtige Priorität für die schwedische Präsidentschaft der Europäischen Union und wird beim Rat in Brüssel nächste Woche auch auf der Tagesordnung stehen. Deutschland ist für Schweden ein wichtiger Partner, wenn es um diese Themen geht. Nur wenige Staaten wissen besser als wir und als Sie, wie man lange erfolgreiche globale Unternehmen gründen und aufstellen kann, welche Fähigkeiten dafür notwendig sind, was einzelne Personen anbetrifft, aber auch was Staaten anbetrifft. Wir sind gute Handelspartner und deshalb haben wir uns daran gewöhnt zu sagen, was für Deutschland gut ist, ist auch für uns gut. Und das gilt auch umgekehrt. Keine andere Volkswirtschaft ist so bedeutend geworden für Schweden wie die deutsche. In jüngster Vergangenheit sind auch wichtige Schritte im transatlantischen Dialog zu diesem Thema ergriffen worden. Bei meiner Rede vor der Hertie School habe ich deutlich gemacht, dass die Diskussion über das Inflation Reduction Act der Amerikaner uns Gelegenheit zu einer Diskussion gibt, die besten Lösungen für alle zu finden. Freunde, die uns unterstützen bei der Entwicklung unserer Fähigkeiten und zur Bekämpfung des Klimawandels. Als Vorsitz des Europäischen Rates ist das ein wichtiges Thema für uns. Wir brauchen eine europäische Volkswirtschaft, die grüner und wettbewerbsfähiger ist. Und das heißt zunächst, dass wir den Binnenmarkt stärken müssen, dass wir die Dienstleistungsbewegungsfreiheit sicherstellen, dass wir eine bessere Regelsetzung durchsetzen, dass wir Prioritäten festsetzen im Bereich Forschung und Entwicklung und natürlich die Handelschancen überall in der Welt verstärken. Das sind nur einige der wichtigsten Aufgaben, die vor uns liegen, wenn es um den Erhalt der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit der EU geht. Und noch ein letztes. Allen ist bekannt, dass wir uns nicht immer zu allen energiepolitischen Fragen einig sind, aber wir sind uns einig, wenn es darum geht, dass man einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen muss zum Thema Energie, Klima und Geschäftsumfelder. Deshalb hat meine Regierung sich inspirieren lassen von dem, was ihre Regierung geleistet hat, die ja ein Superministerium gegründet haben, das verantwortlich ist für alle diese wichtigen Themen. Wie gesagt, alle in einem Ministerium zusammengefasst. Das sind einige der Themen, wo wir gemeinsame Interessen haben und über die wir heute gesprochen haben. Ich freue mich auf weitere Gespräche mit Ihnen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Herr Bundeskanzler, die schwedische und finnische Regierung hat vorher angekündigt, dass Schweden und Finnland zusammen in die NATO eintreten sollen. Heute meldet Reuters, dass die Türkei bereit ist, im Mai den NATO-Beitritt Finnlands zu ratifizieren. Wie sehen Sie das und welche konkreten Maßnahmen ergreifen Sie und die deutsche Regierung im Moment, um einen schnellen schwedischen NATO-Beitritt zu ermöglichen? And for the Swedish Prime Minister, what do you think?
Was halten Sie von den jüngsten Berichten, Herr Ministerpräsident, dass die Türkei bereit ist, Finnland in die NATO aufzunehmen? Und was bedeutet das für Ihre Politik? Wie Sie alle wissen, haben wir im Verlauf der letzten Wochen verstärkt Informationen erhalten, die darauf hindeuten, dass Türkei bereit ist, den Beitritt Finnlands vor dem Beitritt Schwedens zu ratifizieren. Gestern in Stockholm haben wir auch Berichte dazu erhalten. Ich habe der Öffentlichkeit gestern mitgeteilt, dass wir uns auf diese Situation vorbereiten. Wir verbergen vor den Leuten nicht die Tatsache, dass es uns lieber gewesen wäre, wenn wir gemeinsam hätten zum gleichen Zeitpunkt Mitglied werden können. Aber ich habe auch gestern unterstrichen, dass jedes Drittland in der NATO seine eigenen Entscheidungen über Ratifizierungen trifft. Und das respektieren wir voll und ganz. Was das trilaterale Memorandum anbetrifft und die Gespräche, die in diesem Rahmen zwischen Schweden, Finnland und Türkei stattgefunden haben, haben wir ja große Fortschritte erzielt. Und wie Jens Stoltenberg glauben wir auch, dass wir bereit sind für eine Ratifizierung. Aber wir respektieren natürlich die Tatsache, dass nur die Türkei Entscheidungen treffen kann im Namen der Türkei. Wir erwarten eine Ratifizierung nach den Wahlen in Türkei und wir sind zuversichtlich und dankbar für die Unterstützung, die wir seitens aller anderen Mitglieder des Bündnisses erhalten und erfahren haben.
Es ist ganz klar, wir sind sehr erfreut über den Beitritt Finnlands und Schwedens zur NATO. Wir wollen, dass beide sehr schnell Mitglieder werden und haben mit all unseren Möglichkeiten die Unterstützung geboten, die man bieten kann, damit dieser Prozess schnell vorangeht. Gemessen an der Dauer, die das sonst so gebracht hat, ist das jetzt schon ein schneller Prozess. Aber wir haben schon das Ziel, dass das jetzt auch bald etwas wird und dass Schweden ganz schnell Mitglied der NATO wird. Das ist gut für Schweden, das ist gut für die NATO und unser Bündnis, das ja seine Wichtigkeit und Bedeutung in den letzten Monaten noch mal ganz neu unterstrichen hat. Wir brauchen unsere nordatlantische Zusammenarbeit für die Sicherheit in Europa.
Danke sehr. Prime Minister, the task of
Herr Ministerpräsident, die Aufgabe des Vorsitzes der EU besteht hier darin, Kompromisse innerhalb der EU zu erleichtern. Wie problematisch ist es in Ihren Augen, dass Sie im Trilog bereits Ergebnisse verhandelt haben, die dann aber nachher geblockt werden, wie zum Beispiel die Frage mit den E-Fuels?
Verhalten. Wie wollen Sie sicherstellen, dass sich da nicht ein Eindruck festsetzt, Deutschland sei nicht zuverlässig auf europäischer Ebene? Danke sehr.
Also zunächst mal, was uns betrifft, wir haben sehr unterstützt den Prozess, der mit dem gemeinsamen Ergebnis von Rat, Kommission und Parlament geendet hat. Da steht ein Text und der steht auch nicht in Frage. Diskutiert wird, wie wird ein Erwägungsgrund, der seit langem Teil des Textes ist, jetzt praktisch umgesetzt. Und das ist etwas, wo auch sehr viele andere Mitgliedstaaten finden, das sollte der Fall sein. Insofern bewegen wir uns auf der Fragestellung oder entlang der Fragestellung, wie sieht der konkrete Kommissionsvorschlag, zu dem sich die Kommission in dem Trilog verpflichtet hat, aus, dass das auch gewährleistet wird, dass die Möglichkeit besteht, dass Fahrzeuge, die nicht mit Benzin, nicht mit Diesel betrieben werden können, nach 2035 aber mit E-Fuels betrieben werden könnten. Und das ist keine unlösbare Aufgabe, ist auch nicht schwer und deshalb rechne ich auch bald mit einem Ergebnis. Im Übrigen kann ich die Berichterstattung, die Sie in Ihre Frage gepackt haben, über den Unmut andernorts nicht bestätigen.
Well, thank you.
Danke. Was Schweden anbetrifft, so ist das jetzt eine interessante Erfahrung. Wir sind jetzt der ehrliche Makler ein Land mit deutlichen Ansichten zu bestimmten Themen. Aber wir versuchen nun, so viel Gemeinsames herauszufinden wie möglich. Und wir nehmen diese Aufgabe sehr ernst. Wir versuchen, erfolgreich zu sein, soweit möglich. Wir tun, was wir können. Ich interpretiere das, was jetzt passiert ist, so, dass es da eine grundlegende Einigung zu der Tatsache gibt, dass es ja schon eine grundlegende Einigung gibt und dass jetzt einzelne Details innerhalb dieser Einigung diskutiert werden. Ich bin optimistisch, dass wir diese Dinge klären können. Wir haben darüber gesprochen und was Schweden anbetrifft, so werden wir alles tun, was wir können, um hilfreich zu sein in diesen Gesprächen zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission. Da bin ich doch hoffnungsfroh, dass uns das gelingen wird.
Ja, hallo, im Schwedischen Rundfunk. In exakt einem Monat schaltet Deutschland Kernkraft ab, mit großer Freude und Stolz und allem. Ja. Aber man setzt in Schweden fort mit Kernkraft. Deutschland wird Besitzer von viel Kernkraft in Schweden. Herr Bundeskanzler, sehen Sie das politisch logisch und könnten Sie sich vorstellen, dass Deutschland oder Uniper diese Kernkraft zurück nach Schweden verkauft oder so? War das ein Thema heute? Und I ask the Swedish Prime Minister of Research on the same question.
Ist das eine angenehme Situation, in der sich Schweden befindet? Sie wollen Nuklearenergie, Sie wollen viel davon. Und jetzt wird die Kernkraft von einem Unternehmen besessen, das ein Land vertritt, das diese Kernenergie nicht mehr möchte. Gut, wo fange ich an? Wir finden die Situation nicht unangenehm, dass wir deutsche Unternehmen aktiv sehen in Schweden und sich dort in sehr angemessener und tüchtiger Art und Weise um die Geschäftsinteressen kümmern. Letzten Endes, früher oder später, wird es eine Diskussion geben darüber, wem diese Unternehmen gehören. Und Schweden wird sich an der Diskussion beteiligen, aber ich sehe jetzt keine Dringlichkeit für eine solche Diskussion. Die schwedische und die deutsche Regierung respektieren beide die Entscheidung des jeweils anderen Landes, wenn es darum geht, wie man die Energiepolitik formuliert und wie die Unternehmen innerhalb dieser Länder, innerhalb des dortigen Umfelds und der Gesetzgebung aktiv sein werden. Da sehe ich eigentlich kein großes Problem.
Aber anschließend, wir haben jetzt wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine eine große Menge Geld eingesetzt, um die Wirtschaft zu stabilisieren, auch einzelne Unternehmen zu retten. Aber das ist ja nicht die Absicht des deutschen Staates, jetzt Unternehmer zu werden, sondern das ist etwas, was wir gemacht haben, um in der ganz konkreten Situation zu helfen. Jetzt organisiert sich das Unternehmen neu und wird auch Entscheidungen für seine künftige Ausrichtung treffen. Und die neue Führung des Unternehmens wird da sich erst mal alles Karten legen müssen und dann Entscheidungen treffen. Insofern kann ich nur unterstreichen, was mein Kollege hier gesagt hat, es gibt keine Eile. Und das Zweite ist, wir sind völlig klar, dass wir unsere Entscheidung treffen im Hinblick auf die Frage, wie wir unsere Energieversorgung in der Zukunft gewährleisten wollen. Und die Entscheidung Deutschlands ist, dass wir die Stromproduktion zum Beispiel aus den Quellen erneuerbarer Energien gewährleisten wollen. Wir werden die Stromproduktion ausbauen wegen der Elektrifizierung der Volkswirtschaften, die vor uns steht. Von heute 600 Terawattstunden auf 750 Terawattstunden am Ende des Jahrzehnts und dann wahrscheinlich noch mal eine Verdoppelung in den 30er Jahren. 80% davon wird aus erneuerbaren Quellen stammen, also Windkraft auf hoher See, Windkraft an Land und Solarenergie im Wesentlichen schon 2030. Und die Kernkraft wird in Deutschland keine Rolle spielen. Andere Länder treffen andere Entscheidungen und das ist auch ihre Sache, da haben wir nicht mitzureden.
Ja, vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Sie haben zusammen mit Schweden und Portugal eine Allianz gebildet, um die Ukraine mit Leopard 2 Kampfpanzern für ein Bataillon zu versorgen. Die ersten werden bis Ende März ausgeliefert. Ist das eine einmalige Zusage oder können Sie sich vorstellen, diese Panzerallianz fortzuführen und dafür zu sorgen, dass die Ukraine noch mehr von diesen Leopard 2 Panzern erhält? And Prime Minister, a question to you as EU President.
Sie, Herr Ministerpräsident, als Vorsitzender der EU, wie reagieren Sie darauf, dass die Ukraine darauf drängt, dass die EU-Mitgliedschaftsverhandlungen noch vor Jahresende beginnen? Halten Sie das für eine realistische Vision?
Eine Entscheidung getroffen und viele eingeladen mitzumachen bei der Lieferung von Kampfpanzern des Typs Leopards, unterschiedlicher Bauart und Bauzeit. Das geschieht jetzt in mehreren Runden mit vielen anderen Ländern und das ist eine Aufgabe, die uns jetzt erstmal voll auslastet, wie man ja überall sehen kann. Im Übrigen haben wir garantiert, dass wir zusammen mit anderen die Sicherung der Leistungsfähigkeit der gelieferten Panzer auch gewährleisten wollen, die Reparatur, den ganzen Maintenance-Prozess, alles das, was dazugehört und auch mithelfen wollen, dass die Koordinierung der Munitionslieferung auch tatsächlich stattfindet, abgesehen vom Training, das wir auch durchführen. Und das ist die Aufgabe, die jetzt steht. Ansonsten gilt für alles, was wir in der Vergangenheit getan haben, dass wir versuchen werden, der Ukraine zu helfen. Wir haben ja angefangen mit schultergestützten Luftabwehrraketen und Panzerabwehrwaffen. Wir haben das über den Flakpanzer Gepard fortgesetzt, über die Frage der Mehrfachraketenwerfer. Wir haben Luftabwehrsysteme wie Iris-T oder den Patriot geliefert. Und wir haben jetzt auch diesen Panzer zur Verfügung gestellt. Und das ist die gesamte Strategie, die wir haben, in enger Kooperation mit vielen anderen. Interessant ist ja, dass man gemerkt hat, dass, nachdem wir unsere Entscheidung getroffen hatten, es auch einige Unterstützung gebraucht hat, dafür zu sorgen, dass noch viele mitmachen. Ich bin deshalb so dankbar für Schweden.
Vielleicht darf ich zunächst sagen, dass nachdem Deutschland seine Entscheidung getroffen hatte, in zunehmendem Maße ist es ja so, dass in allen Ländern wir unsere Entscheidung ein bisschen davon abhängig machen, was andere machen, was braucht die Ukraine, was können wir liefern, was liefern andere, was können wir tatsächlich der Ukraine zur Verfügung stellen, ohne Gefahr zu laufen, unsere eigene Verteidigungsfähigkeit zu beschränken oder zu beeinträchtigen und das im Einklang zu tun mit anderen, die bereits etwas leisten oder zur Verfügung stellen. Das ist ein zunehmendes Maß an Koordinierung festzustellen gewesen, mit dem Ziel sicherzustellen, dass die Ukraine das Richtige bekommt zum richtigen Zeitpunkt. Und das ist ja auch die Nachricht, die ich vor einigen Wochen von Präsident Zelensky bestätigt bekam, als ich in der Ukraine war, die Notwendigkeit, dass wir uns gut koordinieren. Und das ist sicherlich etwas, was von großer Bedeutung ist. Und die Koordinierung hat auch zugenommen mit großer Geschwindigkeit. Die Ukraine, Kandidatenstatus für die EU, den hat sie ja bereits. Das Schlüsselwort, was hier immer zum Einsatz kommt, ist, es hängt davon ab, welche Vorleistung das Land zu erbringen bereit ist. Es ist ein Prozess, der fortläuft. Die Kommission ist für diesen Prozess verantwortlich. Ich sehe die Dinge so, dass die Ukraine große Fortschritte machen, was ihre Anstrengung anbetrifft, sich auf das Niveau zu heben, das die Erfüllung der Kriterien ermöglicht. Das ist beeindruckend, wie aktiv sie sind. Und wie ich das sehe, ist es wichtig, auf dieser Grundlage weiter zu verfahren, keine Abkürzungen zu wählen, sondern zu schauen, in welchem Maße die Ukraine in der Lage ist, die Kriterien für eine Mitgliedschaft zu erfüllen. Und dann in dem Maße, in dem sie das tun, die Fortschritte zu beurteilen. Im Frühjahr wird es noch mal eine Begegnung geben, einen etwas formelleren Bericht, der dann vorgelegt werden wird und der eine Einschätzung vornimmt, welche Fortschritte die Ukraine im Hinblick auf eine potenzielle Mitgliedschaft gemacht haben wird. Jeder, glaube ich, erkennt, wie schwierig das ist. Für mich ist aber wichtig, dass man den Ukrainern die echte Hoffnung vermittelt und gibt, damit sie das tun, dass sie, wenn sie das tun, was notwendig ist, auch die EU sich an ihren Seite der Vereinbarung hält, dass auch wir dann bereit sind, unsererseits das zu tun, was notwendig ist.
Thank you so much. Thank you so much.